Die Emmaus-Jünger. Zwei Männer sind unterwegs, da kommt Jesus zu ihnen. Sie erkennen ihn aber nicht. Sie sind traurig, sie haben nichts verstanden. Jesus muss ihnen alles nochmals erklären. Und dann begreifen sie es endlich und Jesus ist wieder weg. Für mich war das immer so eine Sonntagsschulgeschichte. So eine kleine, kurze Geschichte, die man gut erzählen kann. Was hat diese Geschichte mitten in den tragischen Ereignissen rund um Karfreitag und Ostern zu tun? Da kommt ein Highlight nach dem anderen. Einige extreme Geschichte nach der anderen. Der Einzug an Palmsonntag. Jesus wird gekreuzigt. Jesus wird aufersteht. Und dann die Himmelfahrt. Und mittendrin diese Geschichte. Als ich die Emmaus-Jünger zugeteilt bekam in unserer Jesus-Reihe, war ich echt gespannt, was diese Geschichte mir erzählen wird. Und ich habe gedacht, ich konzentriere mich nur auf die Geschichte. Ich lasse mal alle Kommentare weg, alle Sekundärliteratur, alle Auslegungen. Ich schaue mir nur die Geschichte an. Die Geschichte, die wir soeben gehört haben, die kommt aus dem Lukas-Evangelium. Und dann habe ich mir gedacht, es ist wahrscheinlich schlau, zuerst mal zu schauen, was dann Lukas bezweckt hat, als er sein Evangelium aufgeschrieben hat. Das können wir hier lesen in Lukas 1, wo steht, dass sein Evangelium an Theophilus adressiert. Dieser Name ist kein jüdischer Name, wir können also erkennen, dass er das alles aufgeschrieben hat für jemand, den Jesus wahrscheinlich nicht direkt getroffen hat und der ein Ausländer war. Also eigentlich so wie wir. Es könnte also gut auf uns passen. Wir können auch lesen, dass Lukas alle Berichte der Jünger, die das miterlebt haben, gesammelt hat und das dann alles schön feinsäuberlich aufgeschrieben hat, damit eben dieser Theophilus das erkennen kann, also nachlesen kann, was Jesus gebracht hat, was Jesus auf dieser Erde gemacht hat, wie er gelebt hat, was er gelehrt hat und wer er war. Und er schreibt, auf diese Weise kannst du dich von der Zuverlässigkeit der Lehre überzeugen, in der du unterrichtet wurdest. Also eigentlich ist es dieselbe Situation, wie wir auch drin sind. Wir haben Jesus nicht selber gesehen, und wir können uns anhand dieses Berichts überzeugen, dass diese Lehre das ist oder richtig ist. Als das in der Vorbereitung aufgegangen ist, habe ich gedacht, was steht dann in dieser Geschichte? Es wird beschrieben, wie Jesus zwei Menschen begegnet. Ganz normalen Jüngern. Es waren keine Apostel, es waren nicht die Wichtigsten, sondern es waren einfach zwei Männer. Und Jesus geht mit ihnen mit. Als ich dann geschaut habe, wie groß oder wie lang diese Geschichte ist, hat es mich sehr erstaunt. Mir ist aufgefallen, dass Lukas in seinem Evangelium, er hat 24 Kapitel, dass er das 24. Kapitel, das widmet er der Geschichte des auferstandenen Jesus. Und imposant dabei ist, dass praktisch die Hälfte dieses 24. Kapitels um die Emmaus-Jünger geht. Das war so ein erster Punkt, der mich extrem erstaunt hat. Ich hätte mir gedacht, dass es viel wichtigere Dinge gab, nach der Auferstehung, die man berichten könnte. Man stellt sich vor, die ganze Bibel bereitet uns auf das Leben, oder das ganze Alte Testament bereitet uns auf Jesus vor. Und dann lebt er hier, dann stirbt er für uns und dann aufersteht er. Und dann müsste man doch viel erzählen über den Triumph, was Jesus dann gemacht hat, als er gesiegt hat, als er wieder da war, was er den Leuten noch mitgegeben hat. Und Lukas konzentriert sich auf diese kleine Geschichte der Emmaus-Jünger. Da habe ich gedacht, da müssen wir genau hinschauen und schauen, was das uns sagt. Jesus begegnet zwei Männern und geht mit ihnen ein Stück mit. Und ich habe jetzt die ganze Geschichte dann unter dem Aspekt mir angeschaut, wie geht Jesus mit diesen Leuten mit und wie geht er dann wahrscheinlich auch mit uns mit. Aber beginnen wir nun mit der Geschichte. Ihr habt es gehört, ich werde jetzt den ganzen Bibeltext immer wieder aufzeigen und dann immer wieder so markante Punkte herausnehmen, die mir beim Studium aufgefallen sind. Das Erste, was mir extrem aufgefallen ist, ist, aber sie wussten nicht, wer er war, weil Gott verhinderte, dass sie ihn erkannten. Das ist ja mal merkwürdig. Was bezweckt da Jesus? Will er die Leute veräppeln? Will er sie testen? Und das hat System, dass sie ihn nicht erkennen. Maria Magdalena, die erkannte ihn auch nicht, Jesus, als er vor ihr stand. Sie dachte, es wäre ein Gärtner. Die Jünger im Fischerboot, als sie am Fischen waren und Jesus am Ufer kam, sie erkannten ihn nicht. Weshalb gibt sich Jesus nicht mehr zu erkennen? Ich habe mir gedacht, Jesus, bevor seiner Kreuzigung, war er unterwegs. Er war bei den Leuten, er war ein Mensch, man hat ihn sofort erkannt. Wir lesen das in verschiedenen Geschichten. Er kommt in ein Dorf und alle Menschen kommen zu ihm. Nach der Auferstehung erkennt man ihn nicht mehr so gut. Und ich glaube, dass das seine Vorbereitung ist, der Jünger, auf die Zeit, die jetzt folgt. Jesus ist nicht mehr mitten unter uns. Wir erkennen ihn nicht mehr so einfach. Es sind feinere Dinge. Er ist nicht mehr so sichtbar. Und das ist wahrscheinlich das, was Lukas auch den Leuten mitgeben wollte. Passt auf, es kommt jetzt eine, oder Jesus den Leuten mitgeben wollte, es kommt jetzt dann eine Zeit, wo ich im Himmel bin. Da bin ich nicht mehr mitten unter euch. Aber ich bin trotzdem bei euch. So wie es schon Christian in der Einleitung schön dargestellt hat. Jesus war vor seiner Kreuzigung in den Städten unterwegs, hat gepredigt und viele Wunder getan. Er war mächtig, er war groß, man konnte ihn schauen, es war überzeugend. Jetzt hat etwas gewechselt. Jetzt kommt er ganz sanft, oft unerkannt, begleitet uns einfach so. Wahrscheinlich wollte er deshalb zuerst unerkannt sein. Dann fragt er sie, worüber redet ihr? Und es steht geschrieben, dass sie voll Trauer stehen blieben. Die Emmaus-Jünger waren also traurig. Aber ich glaube auch, dass sie etwas frustriert waren und einfach aufgegeben haben. Man stelle sich vor, Jesus ist gestorben, 3 Tage sind vergangen. Es ist Ostern. Die Frauen gehen in den Garten. Es erscheint ihnen ein Engel. Die Frauen sagen, der Engel hat gesagt, Jesus sei auferstanden. Der Leichnam ist weg. Wer von uns würde dann abreisen und zurückgehen? Da erscheint ein Engel, wir sehen es hier unten. Erscheint ein Engel und wir reisen ab. Finde ich eigentlich recht erstaunlich. Man könnte jetzt sagen, gut, sie hatten irgendwelches Geschäft zu tun, sie mussten gehen. Aber als sie dann Jesus erkannt haben, gingen sie gleich zurück. Ich denke, dass sie frustriert waren, dass sie aufgegeben hatten, dass sie ein bisschen weggelaufen sind, nichts mehr damit zu tun haben wollten. Und da habe ich gemerkt, dass Jesus erscheint diesen Leuten, die weglaufen, die nichts mehr mit ihm zu tun haben wollen, die aufgegeben haben. Jesus erscheint Maria, die tief traurig ist und weint. Jesus erscheint Petrus, der verzweifelt ist, von seiner Schuld niedergedrückt wird. Der denkt, er sei nicht mehr würdig, um mit Jesus zusammen zu sein. Jesus erscheint dem Thomas, dem Zweifler. Jesus erscheint, und das sind die Leute, die beschrieben sind nach seiner Auferstehung, wo eine Geschichte dokumentiert ist mit diesen Personen. Und ich für mich habe da mitgenommen, Jesus, egal wie es dir geht, egal ob du wegläufst, egal wo du bist, Es ist speziell dokumentiert, dass Jesus gerade diese Leute suchte. Er suchte auch alle anderen, aber diese im Speziellen. Und ich weiß nicht, wie es dir heute Morgen geht. Ob du voll Lobpreis hierher gekommen bist oder ob du von Schuld beladen hierher gekommen bist, ob du verzweifelt bist, ob du vielleicht schon etwas aufgegeben hast und sagst, ja, ich bin jetzt schon lange Christ, aber es passiert so nichts mehr. Ich weiß gar nicht, ob da noch Jesus wirklich lebt und mit mir unterwegs ist. Für mich zeigt diese Geschichte, dass Jesus genau diesen Leuten nachging, gerade bei denen war, gerade denen nach war. Und wenn es dir wirklich so schlecht geht, vielleicht auch gerade dich jetzt trägt, so wie es auch Christian in der Einleitung gesagt hat. Es hat mir richtig Mut gemacht, dieser Aspekt, dass Lukas dem so viel Gewicht gibt in seinem Evangelium. Dann bin ich hier aber noch über den mittleren Teil gestolpert. Das ist etwas Persönliches. Die Emmaus-Jünger sagten, wir hatten gehofft, ihr seid der Christus, der Israel retten und erlösen wird. Und ich unterstelle denen jetzt mal, dass sie vor allem im Fokus hatten, von den Römern befreien, keine Steuern mehr zahlen, endlich wieder frei, endlich wieder ein Königreich sein. Und da habe ich mir überlegt, was erwarte ich von Jesus? Und wenn ich mal so mein Gebetsleben überschaue, dann sehe ich, dass ich sehr häufig bete, dass er meine Alltagsrömer beseitigt. So die Sorgen des Tages, dass darauf bin ich fokussiert. Dass es gut läuft im Geschäft, dass die Kinder gut aufwachsen, dass wir nicht krank werden, dass es keine Wirtschaftskrise gibt, all diese Dinge. Und wie wenig habe ich die große Perspektive, wie wenig habe ich das Reich Gottes in meinem Gebet im Kopf. Wie wenig bete ich darüber? Und für mich persönlich war das so eine Aufforderung, bin ich da Emmaus-Jünger im Kampf gegen die Alltagsrömer oder habe ich vielleicht auch das große Reich Gottes, dass mehr Leute noch Jesus kennenlernen, dass mehr Leute errettet werden? Könnte ich vielleicht in meinem Gebetsleben nicht da dem etwas mehr Gewicht geben? Aber das ist jetzt nur mein persönlich. Was es dir gibt, weiß ich nicht. Aber es ist mir aufgefallen in dieser Geschichte. Wir haben es gehört vorhin, dass Jesus dann den Emmaus-Jüngern erklärt hat, worum es eigentlich geht. Und das Spannende daran finde ich, und er begann bei Mose und den Propheten und erklärte ihnen alles, was in der Schrift über ihn geschrieben stand. Welche Methode oder was wendet Jesus an, um uns seinen Willen, den Weg zu zeigen? Er geht auf die Bibel. Er erklärt anhand der Schrift, was eigentlich sein Wille ist. Er kommuniziert mit den Leuten, mit den beiden Emmaus-Jüngern über die Schrift. Und sie sprachen mit ihm und sie verbrachten Zeit mit ihm. Wahrscheinlich war es zwischendurch auch still, als sie nachdachten auf dem Weg. Und das finde ich spannend. Jesus hat sich nicht gleich zu erkennen gegeben, hat nicht ein Wunder gemacht, um die Emmaus-Jünger zu überzeugen, sondern ist mit ihnen gegangen. Ihm war wichtig, dass sie es verstehen, dass sie darüber nachdenken, dass sie selber die Lösung rausfinden aus dem Alten Testament, aus den Schriften, aus der Bibel. Ist so wie bei den Kindern, die fragen, du, wie geht diese Rechnung? Da hat man zwei Varianten. Man erklärt, man geht mit ihnen den Lösungsweg oder man erklärt ihnen das Resultat. Jesus ist mit ihnen den Lösungsweg gegangen. Und was ich spannend finde hier ist, wenn Lukas dem so viel Gewicht gibt, dann lernen wir hier auch, wie wir heute noch mit Jesus unterwegs sein können. Was ist das Wichtige? In der Bibel lesen, mit Jesus sprechen, auf ihn zu hören, was uns die Bibel sagt. Es ist eigentlich ganz einfach und wir alle wissen das. Und trotzdem hat es mich wieder begeistert und auch etwas überrascht, dass Lukas dem so viel Gewicht gibt, dass das in der Bibel so wichtig dargestellt wird. So als Handbuch, wie lebt es sich, nachdem Jesus nicht mehr da ist? War das Wichtige? Bibel lesen, Stille, Zeit mit ihm verbringen, mit ihm sprechen, auf ihn hören. Und das in Gemeinschaft. Sie waren ja zu zweit unterwegs. Das nächste, der Schluss, da lesen wir, dass er das Brot nahm, es segnete, es brach und es ihnen gab. Und dann gingen ihnen die Augen auf. Das finde ich recht auch imposant. Er nahm das Brot, brach es und gab es ihnen. Das erinnert uns doch an das letzte Abendmahl, als Jesus das Brot brach und ihnen gab und sagt, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Und als sie das verstanden hatten, als sie begriffen, Jesus ist für uns gestorben, er ist nicht einfach jetzt wieder hier und hat gewonnen, sondern ist wirklich für uns gestorben. Dann hatte Jesus seine Mission erfüllt, dann hatte er ihnen genügend beigebracht und ist verschwunden. Und dann, was sagten die Emmaus-Jünger dann? Die Reaktion der Emmaus-Jünger, als er verschwunden war, sie sagten zueinander, war es uns nicht seltsam warm ums Herz, als er unterwegs mit uns sprach und uns die Schrift auslegte? Auch das kam mir sehr bekannt vor. Wenn ich eine Bibelstelle lese und dann mir das vorstelle, was Jesus da tut oder was er gemacht hat oder wie er mich befreit hat, dann spüre ich manchmal diese Wärme, die in mir aufkommt. Und wenn ich ein Loblied singe, diese Wärme, die mich erfüllt. Und ich glaube, das steht hier geschrieben, dass das auch ein Zeichen ist, dass Jesus, wie Jesus heute, wahrnehmbar ist für uns. Es sind nicht unbedingt die großen Zeichen, es sind nicht die großen Wunder, sondern es ist ganz sanft in uns drinnen. Diese Wärme, die uns durchströmt, diese Wärme, die uns erfüllt, dieses Geborgensein, dieses Fröhlichsein, dieses Zuhause-Sein. Und die Emmaus-Jünger, die erleben dasselbe. Und ich bin froh, dass das hier geschrieben steht, dass das so eine typische Wahrnehmung ist, wie man Jesus erleben kann. Weil häufig denkt man noch, ja, das sind einfach so Gefühlsduseleien, aber hier steht in der Bibel geschrieben, dass das eine Reaktion war der Jünger, als sie Jesus begegnet waren. Also weshalb sollte es dann heute anders sein, wenn wir genau dasselbe erleben, wenn wir erfüllt werden von einer Erkenntnis, wenn wir erfüllt werden vom Heiligen Geist, wenn wir erfüllt sind vom Lobpreis. Es hat mich sehr berührt, dass das dort auch so geschrieben steht. Was nehmen wir nun weiter mit? Ein letzter Teil, der mir noch sehr wichtig ist in dieser Geschichte. Oder vielleicht machen wir das zuerst noch. Und sie brachen sofort auf und gingen zurück nach Jerusalem. Das ist noch speziell, oder? Sie waren eigentlich zu Hause, hatten eigentlich schon Abendessen gehabt. Es wäre eigentlich Zeit gewesen, ins Bett zu gehen. Aber sobald sie erkannten, wer Jesus ist und dass er auferstanden ist und dass er wieder hier ist und dass sie begriffen hatten, was er für sie getan hat, hielt sie nichts mehr zu Hause. Und sie rannten los und gingen zurück nach Jerusalem und erzählten es den anderen. Jesus ist auferstanden. Und für mich ist das auch wieder so ein Ansporn. Wie häufig bin ich doch zufrieden, wenn ich es für mich verstanden habe. Wenn ich zu Hause gemütlich sitze, es ist dunkel, ich habe gegessen, ich habe erkannt, dass Jesus für mich getan hat, ich bin zufrieden. Und wie selten renne ich los und erzähle es allen Leuten. Hier sind die Emmaus-Jünger für mich ein großes Beispiel. Nicht einfach das für mich behalten, sondern weitererzählen. Im Alltag, meinen Kollegen bei der Arbeitsstelle, meine Nachbarn, einfach die ich kenne. Sie sind nicht auf den Marktplatz gegangen und haben gepredigt, sondern haben es den Leuten erzählt aus ihrem Umfeld. Das hat mir so ein Ansporn gegeben. Und es endet mit: Der Herr ist tatsächlich auferstanden. Was bedeutet das nun für uns? Der Herr ist tatsächlich auferstanden. Für mich ist noch wichtig, wurde wichtig noch das Erkennen, dass Jesus wirklich für uns auferstanden ist. Und was das bedeutet, das ist nicht einfach Happy End einer Geschichte, sondern es ist eigentlich das Happy End der Geschichte von Jesus, sondern es ist eigentlich der Anfang von unserer Geschichte, von unserer Befreiung. Wir haben es in den Liedern gesungen, auch in dem Lobpreisteil. Und ich für mich persönlich, ich muss mir immer wieder so Bilder malen, emotionale Bilder mir vorstellen, so Geschichten entwickeln, damit ich das nicht vergesse im Alltag, damit es sich in meinen Kopf einprägt, damit ich das mitnehmen kann. Und im letzten Teil möchte ich das jetzt noch mit uns machen oder euch einfach zeigen, was mir da für ein Bild gekommen ist. Jesus hat uns durch den Tod und die Auferstehung von Jesus sind wir befreit. Wir lesen das von Paulus. Er schreibt: Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Wir haben gelesen, dass Jesus den Emmaus-Jüngern von Mose beginnend dass die Schrift ausgelegt hat. Und wenn wir ganz vorne bei Mose beginnen, dann starten wir im Paradies mit Adam und Eva. Und mir ist wieder aufgegangen, wie schön und wie vollkommen das gewesen sein muss für Adam und Eva im Paradies. Man stelle sich vor, man ist dort und Gott ist um einem herum. Gott lebt Gemeinschaft mit einem. Man hat keine Sorgen, er ist einfach da. Er kümmert sich um einen. Und diese Stelle, wo beschrieben steht in der Schöpfungsgeschichte, dass Gott die Tiere formte und die zu Adam brachte und Adam denen Namen gab, das hat mich so an eine Geschichte oder an ein Bild erinnert. Ein Vater ist mit seinem Kind, von mir aus gesehen, im Zoo. Und er zeigt einem die Tiere und der Vater freut sich, wie der kleine Junge Freude hat an den Tieren. So ein völlig harmonisches Bild. Gott ist mit seinem Adam zusammen und sie genießen die Schöpfung. Was das dann passiert ist, kennen wir alle. Sie haben gesündigt, es entstand eine Trennung zwischen Gott, dem heiligen Gott und dem Mensch. Gott hat einen Engel mit Schwert, Feuerschwert vor das Paradies gestellt und wir waren getrennt von Gott. Bis zu diesem Punkt, wo Jesus für uns gestorben ist. Und jetzt hat er, wir haben es vorhin gelesen, dadurch sind wir wieder mit ihm versöhnt. Das bedeutet, wir können heute wieder ins Paradies. Wir können uns Gott wieder so nähern, wie das damals Adam und Eva konnten. Wir können einfach so zu ihm gehen. Der Engel, der Feuerengel ist weg von Gott. Wir können uns ihm nähern. Und das ist keine Erfindung von mir, dass mit Jesus Geburt und seinem Leiden und seiner Auferstehung der Cherubim nicht mehr vor dem Paradies steht. Das singen wir schon seit 500 Jahren. Wir haben wieder Zugang zu Gott. Zwar noch nicht körperlich, wir sind nicht so, dass wir einfach irgendwo auf die Welt reisen können und ins Paradies gehen, aber wir sind eine neue Schöpfung. Unser Geist kann mit Gott kommunizieren. Und ich finde, das gibt mir eine völlig neue Position im Alltag. Wenn ich mich wieder Gott nähern kann, wenn Gott mich so annimmt, wie ich bin, wenn ich jederzeit, in jeder Situation zu Gott kommen kann, wenn alles ausgeräumt ist durch das, was Jesus getan hat. Ich glaube, das ist das, was die Emmaus-Jünger erkannt haben am Schluss. Sie können sich jetzt Gott nähern. Es ist alles ausgeräumt. So wie du bist, so wie ich bin, kann ich zu Jesus kommen und wieder Gemeinschaft haben mit ihm. Und wenn ich so ein Fazit ziehe aus dieser Emmaus-Jünger-Geschichte, was das mir jetzt gebracht hat oder mir mitgegeben hat: Jesus ist mit mir unterwegs, egal wie es mir geht, ob ich wegrenne oder auf ihn zurenne. Er spricht sanft zu mir durch sein Wort, durch Gebet, durch eine Wärme, die ich spüren kann in mir drin. Und durch, und er will mich immer wieder darauf hinweisen, welche Stellung ich jetzt habe durch seinen Tod, dass ich eine neue Schöpfung sein kann, dass ich sein Kind sein kann, Gottes Kind sein kann und mich immer ihm nähern. So wie Adam im Paradies sich Gott nähern konnte und mit ihm zusammen das Paradies entdecken konnte, so kann ich heute zu Gott kommen. Ich bete. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du uns das Lukas-Evangelium gegeben hast, dass du darin die Geschichte von den Emmaus-Jüngern aufgeschrieben hast, dass wir daran erkennen können, dass du uns suchst, dass du mit uns gehst, auch wenn wir dich nicht sehen, wenn wir nicht dich als Mensch neben uns haben, wenn wir nicht täglich Wunder sehen, die du vollbringst, dass du uns begleitest, dass du mit uns kommst, dass du immer ein offenes Ohr für uns hast. Ich danke dir, dass du uns die Schrift gegeben hast, die Bibel gegeben hast, wo wir nachlesen können, was du uns sagen willst, wo wir Weisung erfahren können, wo wir ja auch mit unseren Fragen hinkommen können, wo du zu uns sprichst. Ich danke dir, dass du auch im Gebet zu uns sprichst und mit uns unterwegs bist. Und ich danke dir für dein Erlösungswerk. Ich danke dir, dass wir das erkennen können, dass durch deine Auferstehung, dass du für uns die Schuld bezahlt hast, dass wir wieder Zugang haben zum Paradies, Zugang haben zum Vater, dass wir uns so nähern können, wie wir sind. Dass unser Geist und dein Geist zusammen dich loben und preisen können. Ich danke dir, dass du jeden von uns so annimmst. Amen.